Ja, danke, dass ich wieder einmal bei euch sein darf. Und wir wollen hören, was der Herr uns sagen möchte. Und haben in den Einleitungen eben schon gesagt, Gemeinde ist hier fast 10 Jahre alt. Ihr habt das meiste alles schon gehört. Aber es ist ja viel leichter, es zu hören, als es dann immer umzusetzen. Und ich möchte, dass wir das Beispiel der Gemeinde in Antiochia sehen, weil ich glaube, Gott sie wunderbar gebraucht hat. Da wollen wir gleich hinkommen. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich in 1. Thessalonicher 1 anfangen. Ihr habt in letzter Zeit auch eine Predigtreihe durch Offenbarung. Und da ihr es ins Netz stellt, kann ich das auch ein bisschen verfolgen. Und Paulus war nur ein paar Wochen in Thessalonich gewesen und hatte sie offensichtlich darüber auch schon aufgeklärt, darüber gelehrt, schon gleich am Anfang und ihnen damit eine Perspektive, eine Hoffnung gegeben. Und er musste aus der Stadt fliehen, er wurde vertrieben und er schreibt zurück an die Thessalonicher. 1. Thessalonicher 1, ich fange gleich vorne an. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Schreibt hier an die Thessalonicher und sagt, ich bin so dankbar, dass ich von überall her höre, welche Veränderung Gott in eurem Leben bewirkt hat. Nicht, dass ihr euch ein bisschen mehr angestrengt habt, nicht, dass ihr euch zusammengerissen habt, sondern dass es von anderen bestätigt wird. Gott hat gewirkt. Ihr wart vorher so, ihr seid den Götzen nachgefolgt und jetzt habt ihr den Herrn kennengelernt und ihr seid ganz anders. Und das ist, was Gott in jedem bewirken möchte, weil er weiß, dass wir ohne ihn gegangen sind ins Verderben, in die Verdammnis. Und wenn wir hier von dieser Gnade reden, die Gott gegeben hat, dann kommt die Gnade ja daher, dass Gott gesehen hat, wohin die Menschen gegangen sind, dass sie sich abgewandt haben von seinem Willen, schon seit dem Garten Eden, ihren eigenen Weg gegangen sind und er wusste, der Weg führt zum Tod. Hat er von Anfang an gesagt. Stimmt's? Wenn ihr von der Frucht nehmt, werdet ihr sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und alle Menschen sterben. Wir kennen keinen, der ewig lebt. Ja? Außer dem Herrn, der auferstanden ist. Und wir werden mit ihm leben, wenn wir an ihn glauben. Gott wusste dieses. Und er hat auf seine Geschöpfe geblickt, die ihn absichtlich abgelehnt haben. Ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn jemand... Du bietest dem was an, du willst ihnen helfen, du willst das Beste für sie und sagen, nee, will ich nicht. Ist nicht in unseren Herzen häufig so, dann schau, wie du selber zurechtkommst. aber nicht so Gott. Er schaute auf die Menschheit, die ihn abgelehnt hat, und sagte: Ich liebe sie. Und ich will sie retten. Und die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist, dass jemand die Strafe auf sich nimmt, der es nicht verdient hat. Und die einzige Möglichkeit ist mein Sohn, ist Jesus Christus. Ja. Und deswegen haben wir den so bekannten Vers: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Er sagte, diese Menschen, nicht weil sie es in sich wert sind, sondern weil Gott Liebe ist und weil er uns geschaffen hat, sagt er, ich will nicht, dass sie weiter diesen Weg gehen. Und ich will, dass sie umkehren. Und die Thessalonicher waren solche. Und du und ich waren solche. Und Gott möchte heute genauso wirken, dass es gesagt wird, die waren vorher so, die haben nur für die Arbeit gelebt. Die haben nur für die Freizeit gelebt. Die haben nur für ihren Erfolg, nur für ihre Karriere gelebt. Und plötzlich ist etwas anders. Es ist etwas anderes, was im Mittelpunkt ihres Lebens ist. Jetzt geht es nicht nur mehr darum, was bekomme ich, sondern wie kann ich Gott ehren? Was hat er mir gegeben? Und wie kann ich dieser Mission des Herrn helfen, nämlich, dass er will, dass niemand verloren geht? Dass diese Menschen in Nürnberg, in Neumarkt, in Hamburg, wo auch immer, hören, dass Gott sie liebt. Und dass es einen Ausweg gibt. Aber das ist, wenn sie ihn ablehnen, sie ins ewige Verderben gehen. Und Gottesdienste sollen uns dazu ausrüsten. Bevor wir zu unserer Stelle in Apostelgeschichte 11 kommen, möchte ich noch einen anderen Querverweis nehmen, und zwar in 1. Korinther Kapitel 14. Und ich werde nicht in all die Diskussionen gehen über 1. Korinther 14. Aber die Verse 24 und 25. In einem Gottesdienst und es geht um das ganze Thema auch von Sprachenreden und so weiter. Das werden wir heute nicht anfassen, da könnt ihr Jeff fragen, der erklärt euch das. 1. Korinther 14, 24 und 25. Wenn aber bei euch alle Weissagen, okay, und das ist nicht irgendwie was der Herr direkt eingibt, sondern wenn sie verkündigen, wenn sie weitergeben, was der Herr in seinem Wort auch sagt, und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, also kommt in eure Versammlung, kommt in euren Gottesdienst, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Das heißt, die Erfahrung in einem Gottesdienst, selbst von jemandem, der den Herrn nicht kennt, soll sein, auf der Grundlage dessen, wie wir auch untereinander reden. Das muss nicht alles öffentlich von hier vorne sein, sondern auch wie wir miteinander reden. Dass wenn wir fertig sind, wir nicht gleich umdrehen und über Wetter, Sport und sonst was reden, sondern wir sagen, Mann, das hat mich so angesprochen, was Gott heute dort in seinem Wort zu uns geredet hat. Dass jemand, der neu ist, sagt, auf sein Angesicht fällt und sagt, Gott ist unter euch. Hast du diese Erfahrung, zu sagen, Gott hat mich angesprochen? Das war nicht, ja, der hat das irgendwie gelernt und er war ein guter Redner oder ein schlechter Redner, aber zu sagen, nee, alles andere war plötzlich weg und Gott hat zu mir geredet. Nun, in der Apostelgeschichte erfahren wir, wie das Wort sich ausgebreitet hat von Jerusalem, wurde in der Einleitung erwähnt, mit Apostelgeschichte 2, der ersten Verkündigung von Petrus, zu Rom, Apostelgeschichte 28. Und in dieser Ausbreitung spielt Antiochia eine sehr große Rolle. Für uns ist Antiochia nicht so sehr ein Begriff. Wir haben das vielleicht schon mal gehört, aber es gibt keinen Brief an die Gemeinde in Antiochia. Es gibt Epheser, Philippa, Thessalonicher, es gibt keinen Antiochia-Brief. Es gibt nur diese kurze Beschreibung, Apostelgeschichte 11. Aber es war die Gemeinde, die später Paulus und Barnabas auf ihre erste Missionsreise ausgesandt hat. Und wir wollen sehen, was dort war. was sind hier Charakteristiken einer biblischen Gemeinde? Was hat diese Gemeinde ausgemacht, dass Gott sie so sehr gesegnet und gebraucht hat? Apostelgeschichte, Kapitel 11. Und noch eine Vorbemerkung, bevor wir diesen Text lesen. Ich möchte, wenn du es hörst, nicht, dass du es nimmst und dann sagst, naja, hier müssen wir uns verbessern oder das sollten die anderen mal machen oder da haben unsere Pastoren und unsere Diakone noch einiges an Arbeit, sondern dass wir auf uns schauen, zu sagen, wie kann ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Freie Baptisten in Nürnberg so eine Gemeinde sind. Okay? Apostelgeschichte 11, ab Vers 19. Vielleicht, ja, wir haben verschiedene Traditionen, ich will nicht all eure Traditionen umkrempeln, aber aus Respekt vor Gottes Wort, wenn du kannst, lass uns dazu aufstehen. Wir lesen Apostelgeschichte 11, Verse 19 bis 30. Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen. Und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem. Und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochia. Der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Und ermahnte alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn Jesus zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat aber auch ein unter Claudius. Sie beschlossen aber, dass, je nachdem wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Bericht und ich bete, schließe du ihn uns auf. Das ist nicht nur ein Bericht, was damals in Antiochia geschehen war. Es ist dein inspiriertes Wort, das heute zu uns reden soll. Dass auch wir unseren Beitrag leisten, dass deine Gemeinde an unserem Ort eine Antiochia-Gemeinde wird. Eine biblische Gemeinde, die unter deinem Segen steht, die du gebrauchst, um Nürnberg und Umgebung mit deinem Wort zu erreichen, die das Wort aussendet. Und ich bete, dass des Herrn Hand auf uns sein wird, heute und darüber hinaus, durch das Wirken deines Geistes. So sprich uns an. Du weißt, was wir brauchen. Du kennst uns durch und durch. Und ich bete, gebrauche du dein Wort, um uns auszurüsten, unseren Teil beizutragen durch das Wirken deines Geistes in uns. In Jesu Namen. Amen. Dankeschön. Nehmt nochmal wieder Platz. Wir wollen drei Merkmale oder Charakteristiken einer biblischen Gemeinde sehen und aus diesem Zusammenhang hier. Wir fangen an mit dem ersten. Verkündige Jesus Christus. Ist dir aufgefallen, wie es anfing? Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch und dann, ich überspringe die Orte, und redeten das Wort. erstmal zu niemand allein als zu den Juden und dann auch zu den Griechen. In dem, Ende Vers 20, sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigt. Wer tat das? Die verfolgt waren wegen Stephanus. Wenn du die Geschichte kennst, Stephanus war in Jerusalem gesteinigt worden. Und nun waren die Gläubigen aus Jerusalem geflohen, weil da ein gewisser Mann namens Saulus, später Paulus, durch die ganzen Straßen und Häuser ging, um die Gläubigen herauszuholen und sie zu überliefern an die Hohenpriester, ins Gefängnis zu werfen und auch dafür zu sein, wenn sie getötet wurden. Die Apostel blieben in Jerusalem. Wer also tut hier die Verkündigung? Es waren nicht die Apostel, es waren einfache Gläubige. Es waren Geschwister, die diese Botschaft selber gehört hatten, die jetzt ihre Heimat, oder zumindest haben sie eine Weile in Jerusalem gewohnt, gelebt, verlassen mussten, aber die weitergingen. Und was sagten sie? Sie zogen hindurch und redeten das Wort, erstmal allein zu den Juden, nachher darüber hinaus. Ja? Das Wort, welches Wort? Ja, später wird es ja erklärt, Ende Vers 20, das Evangelium von dem Herrn Jesus, das ist, was sie verkündigt. Jesus hat schon gesagt, aus dem Überfluss des Herzens spricht der Mund. Und was ihn so auf dem Herzen lag, war, wir geben dieses Wort weiter. Wohl wissend, dass in Jerusalem das nicht mehr so angenommen war und vermutlich auch an den anderen Orten die Leute das nicht unbedingt hören wollen. Aber sie wussten, wie es sie verändert hat. Sie verkündigten das Evangelium von dem Herrn Jesus. Was ist das? Wir sprechen häufiger davon. Das Evangelium als Wort alleine bedeutet frohe Botschaft. Ja? Es ist die frohe Botschaft, die frohe Nachricht, die Gott uns gegeben hat. Und es wird erklärt in 1. Korinther 15, dass Jesus Christus starb für unsere Sünden, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist, am dritten Tag aufgefahren in den Himmel. Das ist, was sie weitergaben. Sie redeten nicht mehr so sehr, nicht, dass sie es nie taten, aber nicht mehr so sehr über ihre Arbeit, über ihre Familie, ihre Identität war nicht mehr in dem, was sie tun oder wer sie sind, welche Erfolge sie hatten, sondern wer sie in Christus sind. Und sie redeten dieses Wort, sie gaben dieses weiter. Sie hätten über alles Mögliche reden können, aber Christus war ihr Thema. Und einige taten das zuerst in ihrem kulturellen Umfeld, den Juden, aber dann andere verkündigten das Evangelium zu allen. Diese frohe Nachricht. Und diese frohe Nachricht ist eine Person. Sie verkündigten das Evangelium von dem Herrn Jesus. Es ist nicht, wir haben eine tolle Gemeinde. Es ist nicht, nächsten Sonntag gibt es bei uns ein Essen, komm doch mit. Du darfst sie gerne einladen, aber es ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, was Christus für uns getan hat, dass er stellvertretend für uns gestorben ist, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die frohe Botschaft und das ist, was sie weitergaben. Und ihre Einstellung war nicht, ich muss dieses tun, sonst gibt es Ärger mit den Aposteln in Jerusalem. Es war nicht, ich muss dieses tun, um errettet zu werden, sondern Christus hat dieses für mich getan. Ich durfte diese Botschaft hören und ich will, dass andere es auch hören. Sie waren nicht unbedingt begnadete Redner, aber Gott gebrauchte ihr Zeugnis. Wie lesen wir in Vers 21? Und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Gottes Segen war auf ihrem Zeugnis, war auf ihrer Weitergabe von Christus. Und Gott hat dieses gebraucht, um in den Menschen dieser Stadt zu wirken. Es zeigt einmal die Abhängigkeit vom Herrn. Es ist nicht durch irgendwie Gelerntes oder durch Wissen oder durch Charisma, sondern es war Gottes Hand war auf ihn, sein Segen war da und er hat ihm geholfen. So ein Zeugnis zu sein. Aber es war sicherlich auch, dass sie nicht nur davon redeten, sondern wir sehen das gleich, wenn Barnabas kommt. Was findet er? Vers 23. Barnabas freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Ich komme gleich noch ein bisschen mehr darauf. Die Veränderung war deutlich, wie bei den Thessalonichern. So in Antiochia. Und es äußerte sich auch in ihrer Verkündigung, in ihren Worten, in ihrer Themenwahl. Sie waren so überzeugend, weil sie trotz Verfolgung aus voller Überzeugung vom Herrn redeten. Und Gott gebrauchte sie, sodass viele eben dem Wort glaubten und umkehrten. Ganz kurz noch zu diesem Vers 21. Die große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Das sind nicht zwei Dinge, einmal gläubig werden und dann bekehren, sondern die, indem sie glaubten, wandten sie sich an den Herrn und vertrauten ihm. Ja, wir sind durch Glaube allein errettet. Aber der Glaube ist, der erkennt, dass mein eigener Weg verkehrt ist, dass ich nicht gerecht genug bin, um vor Gott zu bestehen und dass ich stattdessen umkehre und mein ganzes Vertrauen in Jesus Christus setze. Okay? Nur wenn du dieses liest, das ist nicht, sind das hier zwei verschiedene Dinge. Nein, es ist, sie kehrten um, indem sie ihr Vertrauen auf Christus setzten. Ein Teil, wie diese Gemeinde entstanden ist, wie sie zu dem wurde, dass sie so gebraucht werden konnte, dass es ein wesentlicher Bestandteil dieser Verbreitung war von Jerusalem nach Rom, war das Geschwister, das einfache Menschen, das weitergaben, was sie gelernt hatten, dass sie von Jesus erzählten, dass sie sich seiner nicht schämten. Aber dabei blieb es nicht, sondern eine zweite Charakteristik einer biblischen Gemeinde ist nicht nur die Verkündigung von Jesus Christus, sondern auch die Ermutigung der Geschwister. In Vers 22 kam die Rede von Antiochia zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas aus, dass er durchzöge bis nach Antiochia. Und er freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah und ermahnte alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan, zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Die Gemeinde in Jerusalem war ja die Gemeinde, die diese Geschwister jetzt verlassen hatten wegen der Verfolgung. Das heißt, die kannten die noch. Und die waren ihnen nicht egal. Die sagen, naja, wenn du wegziehst, ne, dann gibt nicht mehr so Kontakt, dann hast du halt Pech gehabt. Nein, sie hörten weiter auf diese Berichte. Sie wollten hören, wie geht es den Geschwistern? Ja, wie im Gebet erwähnt wurde, dass wir uns umeinander kümmern, auch unter der Woche. Das tat die Gemeinde in Jerusalem. Und sie sandte Barnabas, um zu sehen, wie es ihnen ging. Barnabas, den Sohn des Trostes, das bedeutet sein Name. Ja, und gerade wenn diese Geschwister hier sind und sie sind jetzt von Jerusalem gegangen, ich glaube, sie waren auch sehr ermutigt, dass die Gemeinde sie nicht vergessen hatte. Und Barnabas kam zu Besuch nach Antiochia. Und ich glaube, manchmal kann ein Besuch viel bewirken. Ja, gerade in unserer Zeit, wo immer mehr Einsamkeit um sich greift, sind Tausende von Leuten, ich komme selber aus Hamburg, auch eine Großstadt. Und trotzdem sind die Leute einsam, eingeschlossen in ihre Wohnung, kennen ihre Nachbarn nicht. zu sagen, hier ist eine Gemeinschaft, weil wir frei sind. Wir sitzen nicht mehr und warten darauf, dass jemand uns bedient, sondern wir sind schon bedient worden. Nicht wir sind bedient, sondern wir sind bedient worden, indem Christus uns alles gegeben hat. Er hat uns angenommen. Er hat uns neu gemacht, wie wir 2. Korinther 5 gelesen haben in der Lesung. Wir sind eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Wir haben dieses Leben. Wir haben diese Hoffnung. Wir wissen, dass wir bei dem Herrn sein werden, wie in Offenbarung. Ja, und so passt dieses alles zusammen. Wie können wir dieses tun, dass wir andere Geschwister ermutigen? Achte auf Gottes Wirken. Barnabas kommt. Was sieht er? Steht in deinem Text. Er sah die Gnade Gottes. Wie siehst du die? Wände kann ich sehen, Leute kann ich sehen. Wie siehst du Gnade? Nun, es beschreibt uns das nicht weiter. Aber ganz offensichtlich war Gottes Wirken an den Menschen in Antiochia so deutlich, dass Barnabas sagt, ich sah die Gnade Gottes. Ich kam zu euch und ich habe gesehen, was Gott an euch gewirkt hat. Ich sehe an euch, dass ihr nicht mehr das seid, was ihr einmal wart. Ja, wie waren die? Der Antiochia, wie gesagt, uns, wenn wir so Geschichte lernen, nicht unbedingt der so ein großer Begriff. Antiochia war damals die drittgrößte Stadt der Welt. Rom war die größte, Alexandria war die zweitgrößte, Antiochia war die drittgrößte. Das war nicht irgendein Dorf irgendwo. Es war eine große Stadt, aber der griechische Schriftgelehrte Juvenal schrieb in seiner Satire, das Abwasser des syrischen Orontes floss seit langer Zeit in den Tiber. Okay, was ist das? Antiochia lag am Orontes. Der Fluss ging durch die Stadt. Ja? Und er sagte, Antiochia war so schlimm, dass es selbst bei uns am Tiber in Rom noch stinkt. Okay, das war natürlich nicht wörtlich gemeint. Aber er sagte, da war so viel Gottlosigkeit, dass das von dieser Stadt in Asien noch uns in Rom negativ beeinflusst hat. Okay? Uns übertragen in München, ich nehme mal lieber nicht Nürnberg, in München ist es so schlimm, dass Berlin noch negativ beeinflusst wird. Ja? Nun, das war kein politisches Statement, das war nur der Vergleich. Okay? Bei denen ist es so schlimm, dass selbst unsere Hauptstadt, die durch und durch verdorben ist, dass die noch negativ beeinflusst wird. Aber sagte, ich kam jetzt zu euch und da war nicht mehr diese Gottlosigkeit, da war nicht mehr, dass es so schlimm war, sondern ich sah die Gnade Gottes. Ich sah, dass ihr, dass durch euch diese Gnade floss und dass es andere positiv beeinflusst hat. Also Barnabas kommt und er sieht nichts anderes, als andere Menschen auch sehen. Aber er kannte darin Gottes Wirken. Hätte bestimmt auch Unvollkommenheiten sehen können. Aber er konzentrierte sich auf das, was Gott gewirkt hat. Die Menschen waren bestimmt nicht vollkommen. Weil keiner von uns auf Erden ist. Aber er sah die Veränderung. Sehen wir das in anderen? Und wir kommen gleich zum nächsten, dass wir darin auch bestärken, in dieser Veränderung, die Gott wirkt. Er konnte nicht sehen, was im Herzen geschehen war. Aber was drin geschah, äußerte sich in ihrem Leben. Und es zeigte eben diese Veränderung. Anscheinend hat sich die Bekehrung dieser Menschen im Gehorsam gegenüber der Schrift so ausgewirkt, dass, wie Paulus an Timotheus schreibt, die Gnade unseres Herrn überströmt war mit Glaube und Liebe, die in Jesus Christus sind. Ja? Er kommt also in die Gemeinde, diese junge Gemeinde in Antiochia, und er sagt, ich sehe die Gnade Gottes. Ist das, was du siehst, wenn du Sonntagmorgens herkommst? Ist das, was deine Nachbarn sehen, wenn sie zu Besuch kommen? Hier und bei dir zu Hause. Würden andere sagen, da ist etwas passiert. Gott hat diese Person, hat dich, hat mich so verändert, dass ich es nicht anders erklären kann, als Gott hat eingegriffen. Gott hat was anders gemacht. Vorher haben die immer so gelästert und jetzt sprechen sie zur Erbauung. Vorher waren sie immer so, Montag, schlimm. Und jetzt kommen sie freudig. Vorher waren sie betrunken. Jetzt sind sie für ihre Familie da. Kann man die Gnade Gottes sehen? Gottes Geist so wirken zu sehen, war eine Freude für Barnabas. So haben wir es hier gelesen. Der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Und er behielt diese Freude nicht für sich, sondern er äußerte sie, denn wir lesen weiter in Vers 23, und er mahnte alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Er sagte, es ist wunderbar, was ich sehe, was Gott an euch gewirkt hat. Hört nicht auf. Macht weiter so. Also sehen wir ermutigen andere Geschwister, indem wir auf Gottes Wirken achten und indem wir die Fortschritte bestärken. Er ermutigte sie, so weiterzumachen. Und wir alle brauchen das manchmal, oder? Es ist nicht, dass wir immer mehr Informationen brauchen. Manchmal brauchen wir einfach, dass jemand Hand auf die Schulter legt und sagt, ich sehe, was Gott wirkt. Weiter so. Das war gut. Danke für deinen Dienst. Und lass mich andersrum fragen. Hat jemand hier zu viel Lob bekommen? Und du sagst, hör auf, mich zu loben. Ich habe zu viel davon. Ich brauche ein bisschen mehr Kritik. Trauen sich alle nicht. Normalerweise sind wir nicht so. Ja? Kritik wird meistens auch ohne unser Nachfragen geäußert. Und wir leben in einer sehr kritischen Gesellschaft. Sind wir welche, die auch dort einen Unterschied machen und die sagen, weißt du was, ich bin dankbar. Ich bin dankbar für deinen Dienst. Ich bin dankbar, dass du angerufen hast und nachgefragt hast, wie es mir geht. Ich bin dankbar für das Essen, das du vorbeigebracht hast. Ich bin dankbar, dass du auf mein Kind aufgepasst hast, dass ich zum Arzt gehen konnte. Wie auch immer. Ja, aber zu sagen, schau mal, diese Leute haben nicht nur daran gedacht, ich sitze hier auf meinem Sessel, in meinem Sofa und warte darauf, dass irgendjemand was für mich tut, sondern Gott sorgt für mich und ich kann hinausgehen und mich um andere kümmern, wie Christus es für mich tut. Wir brauchen diese Ermutigung und das ist ein Teil des Dienstes der Gemeinde. Dann ein dritter Aspekt dieser Ermutigung der Geschwister ist, selber ein Vorbild zu sein. Wir lesen direkt als Begründung, warum er kam, sich freute und sie ermutigte, mit Herzensentschluss beim Herrn zu verharren, also von ganzem Herzen so weiterzumachen, denn, Vers 24, er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Dass er so war, war kein Zufall, sondern war das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben. Gott konnte ihn gebrauchen. Wie steht es in Epheser 5, 18? Werdet nicht voll Weines, sondern werdet voll Geistes. Ja? Ein Christ ist nicht dadurch definiert, was er tut oder lässt, sondern dass er unter der Leitung des Heiligen Geistes steht. Barnabas handelte in diesem Glauben, als er seinen Acker verkaufte, um es der Gemeinde in Jerusalem zur Verfügung zu stehen. Er handelte im Vertrauen, als er Saulus aufnahm in die Gemeinde in Jerusalem und als er verkündigte hier in der Gemeinde. Wenn wir uns so dem Herrn zur Verfügung stellen, dann wirkt der Herr die entsprechende Frucht. Und in diesem Fall fügte der Herr so viele Menschen hinzu, dass Barnabas Verstärkung holen musste. Ja? Und es ist okay zuzugeben, wenn etwas zu viel für uns ist. Denn es geht nicht um uns und was wir tun können, sondern um Gott. Barnabas holte Paulus, von dem zu dem Zeitpunkt seit Jahren, seit seiner Bekehrung, nichts gehört wurde. Aber er wusste, dieser Mann ist geeignet für diese Aufgabe. Ein Vorbild ist also nicht, alles tun zu können, sondern seinen Teil beizutragen und dem Herrn zu vertrauen, dass er auch andere Geschwister gebraucht. Und ein letzter Aspekt dieser Ermutigung der Geschwister ist, beschäftige dich mit Gottes Wort. Sie kamen also dann ein Jahr zusammen. Er hat Paulus geholt und ein Jahr lang lehrten sie die Gemeinde in Antiochia. Und was war das Ergebnis? In Antiochia wurden sie zuerst Christen genannt. Sie wurden genannt. Nicht sie nannten sich. Was heißt das? Es heißt, die Leute da draußen haben gesagt, diese Leute sind Christen. Die reden von Christus, die sagen, das ist ihr Vorbild, dem sie nachfolgen, und sie handeln wie er. Das heißt, diese Menschen, die vorher Götzen angebetet haben, die sich vorher überhaupt nicht um geistliche Dinge im biblischen Sinne kümmerten, die haben diese Menschen, die sich dort in der Gemeinde versammelten, als Christen definiert, weil sie gesagt haben, das ist, worum es bei euch geht. Sie wollten sich eigentlich über die lustig machen. Das sind die Christen da. Und die haben gesagt, danke. Das ist ein Kompliment. Ja, wir sind Christen. Wir folgen Christus. Sie waren in der Gemeinde. Aber sie haben dieses dann praktiziert. So ist der Gottesdienst, so ist hier unsere Versammlung zusammen und auch die stille Zeit eigentlich eine Ausrüstung für das Zeugnis im Leben. Wir besinnen uns auf Christus und aus Liebe und Dankbarkeit ihm gegenüber dienen und erzählen wir anderen von Jesus. Über Bunyan, und ich habe es in einer Predigt gehört, du hast ihn erwähnt, der Pilgerreise schrieb, wurde über ihn gesagt, wenn man ihn schneiden würde, das irgendwo eine Ader aufschneiden würde, da würde das Wort Gottes hinausfließen, weil er so voll davon war. Und das ist natürlich übertragen gemeint. Was würde bei dir rauskommen? Würden andere, sehen andere, selbst wenn du unter Verfolgung bist, selbst wenn du unter Stress bist, sehen sie die Gnade Gottes? Das ist, was Barnabas hier sehen konnte. Und dann kümmerten sie sich auch um die anderen Geschwister. Sie hörten dann, in Jerusalem ist eine Not. Und sie sandten dorthin, um dort zu helfen. Also drittes Merkmal wäre noch, diene den Geschwistern. Aber ich will es hier zum Abschluss bringen. Was ist, wenn du sagst, Leute würden das bei mir nicht sehen? Paulus schreibt zu den Korinthern, 2. Korinther 13, Vers 5, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Wenn es bei mir kein Anzeichen davon gibt, soll ich schauen, hat Gott Veränderungen in meinem Leben bewirkt? Oder war das nur, ich habe das immer gehört und ich nehme mal an, ja, so ist das. Oder habe ich mein ganzes Vertrauen in Christus gesetzt? Wenn ich das getan habe, dann können wir Gott bitten und sagen, Gott, hilf mir. Ich möchte, dass deine Gnade an mir sichtbar ist. Dass andere Menschen sagen, du bist doch einer von diesen Christen, von diesen richtigen Christen, die mit dem Herrn gehen, die von ihm reden und die das in ihrem Leben zeigen, wo man sehen kann, die Gnade Gottes, die Veränderung, die Gott wirkt. Eine biblische Gemeinde ist ein Treff von Gläubigen, die so leben wollen und danach streben. Und ich bete für euch, dass auch nach 10 Jahren, nächste Woche, wir hier so eine Gemeinde sind, wo andere kommen und sagen, ich sehe die Gnade Gottes. Ich sehe, was Gott wirkt. Und wie es hier in Antiochia steht, die Hand des Herrn war mit ihm und eine große Zahl wurde hinzugefügt. Das Ergebnis müssen wir dem Herrn überlassen. Aber wir können ihm erlauben, an uns zu wirken, dass wir unseren Beitrag zu einer solchen Gemeinde leisten. Ich möchte, dass wir einen Moment still werden, bevor wir das letzte Lied singen, dass du einfach für dich nochmal einen Moment in deinem Herzen forschst. Wie sieht es bei dir aus? Vielleicht denken alle, du bist ein super Christ, bist regelmäßig im Gottesdienst. Aber in deinem Herzen weißt du, das ist nur nach außen. Es ist nicht aus Dankbarkeit für die Gnade. Sag dem Herrn das, er weiß es schon. bekenne es ihm. Wenn du sagst, ich habe mit diesem einen oder anderen Bereich zu kämpfen, ich denke mehr an mich als an meine Geschwister, sag es ihm. Er will dir helfen. Wenn du sagst, ich habe dieses gehört und durch Gottes Gnade kann ich sagen, dass es wahr in meinem Leben, dann dank ihm für die Gnade Gottes in deinem Leben.